Die Opfer. Ich kam auf die Idee, über Opfer zu reden, schon so ungefähr vor einem Jahr. Ich habe versucht, das Alte Testament mal so durchzulesen und dabei kein Kapitel zu überspringen und kam dann irgendwann mal an drittem Buch Mose vorbei, habe dann irgendwann mal aufgehört und dann wieder angefangen. Und mir ist wichtig bei dem Ganzen, dass es eine von vielen Grundlagen aus dem Alten Testament ist, auf denen unser Glaube heute aufbaut. Und ich finde, wir haben oft die Grundlagen vergessen und bauen auf Dinge, die wir gar nicht so in der Tiefe begreifen. Und vielleicht musst du es auch nicht begreifen, um zu wissen, dass Jesus dein Herr und Retter sein kann, aber du verstehst die Dinge noch tiefer und besser, wenn du auch die Hintergründe kennst. Und so könnte das in meinen Augen eins von vielen Themen sein, wo wir einfach mal zusammen Hintergründe genauer anschauen und beleuchten. Wir werden sehen, die Opfer kommen auch im Neuen Testament immer wieder vor und das merken wir gar nicht so sehr, weil unser Blick noch nicht so dafür geschult ist. Aber vielleicht, nachdem wir eine fünfteilige Reihe haben, und ich möchte auch hier schon mich gleich entschuldigen, wenn ihr mich fünfmal dazu ertragen müsst. Ich verspreche, danach ein bisschen Ruhe zu geben. Wir glauben, dass die ganze Bibel vom Heiligen Geist inspiriert ist. Deswegen auch das Alte Testament. Und guck mir mal in die Augen. Gibt es irgendjemand von euch, der Angst vor dem Alten Testament hat? Kopfschütteln? Na, da sehe ich ein paar Blicke. Ja, ich habe das Alte Testament auch übersprungen, tatsächlich. Ich möchte euch aber gerne ermutigen, das einmal anzugehen und euch fürs nächste Mal und für die nächsten Male insgesamt ein bisschen vorzubereiten, indem ihr nämlich in zwei Wochen, 3. Mose Kapitel 4 lest. Das wird nämlich das nächste Opfer sein, was wir anschauen. Und dann arbeiten wir uns langsam vor. Ja, auch wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe, vielleicht ein bisschen mehr als der ein oder andere von euch, bleibt unsere Erkenntnis immer Stückwerk. Und es gibt immer noch viele Dinge, die ich auch nicht verstehe. Und trotzdem finde ich wichtig, ich teile gerne meinen aktuellen Stand mit euch. Wenn ihr Anmerkungen dazu habt oder Fragen, kommt gerne auf mich zu, auch wenn ihr mich korrigieren wollt, bin gerne offen. Wer wissen möchte, von welchen Büchern oder wie auch immer ich meine Gedanken, meine Inspirationen auch geholt habe, darf mich auch gerne ansprechen. Das sage ich auch gerne weiter. Ja, wir gehen davon aus, dass die Bedeutung der Opfer den Israeliten damals bekannt war und deswegen im Text nicht mehr erklärt ist. Für uns aber ist es so, wie wenn irgendein Buddhist oder Hinduist den Ablaufplan von einem christlichen Gottesdienst liest und sich dann fragt, was bedeutet Segnung, was bedeuten solche Wörter wie Abendmahl oder solche Wörter wie heilig für immer oder was auch immer. Und unsere Aufgabe ist jetzt, aus dem Kontext und aus dem Gesamtzusammenhang herauszufinden, was die Bedeutung hinter der Handlung ist, die beschrieben wird. Römer 15, alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Und das schließt eben auch die ersten fünf Bücher von Mose ein. Noch etwas, wie das Neue Testament aufs Alte zurückblickt. Im Galaterbrief sagt der Paulus, so führte das Gesetz uns wie ein streng ermahnender Erzieher zu Christus, damit wir durch den Glauben von Gott als gerecht anerkannt würden. Nachdem nun der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter einem Erzieher. Was heißt das? Nun, es ist so, ein guter Mathelehrer versucht seinen Schülern etwas beizubringen, indem er sie das anfassen lässt. Wenn wir zum Beispiel das Thema Gewichte haben und die Umrechnung von Gramm auf Kilogramm durchnehmen, dann ist es fast selbstverständlich, dass ich Gewichte mitnehme in den Unterricht und den Schülern zeige, schau mal, das ist das, fass mal an, heb mal hoch, vergleich mal so ein bisschen. Und jetzt musst du dir vorstellen, 1000 davon sind so viele wie eins davon und so weiter. Manche Schüler verstehen es nicht in der Theorie, sie müssen es anfassen. Aber in der Prüfung bekommen sie die Gewichte nicht, da müssen sie es in der Theorie können. Und genau das gleiche Bild ist hier dahinter. Es scheint, dass die Israeliten damals diese Opfer tun mussten, um etwas handfest zu tun, was sie danach eigentlich in einer anderen Ebene verstehen müssen, was wirklich passiert. Aber manche müssen es eben handfest tun. Und deswegen ist das Gesetz, auch das Gesetz über die Opfer, wie ein Erzieher, der uns erzieht. Aber jetzt, wo Jesus gekommen ist, wo die Wahrheit gekommen ist, wo die Erfüllung des Gesetzes gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter einem Erzieher, sondern wollen herausfinden, was ist es wirklich, was dahinter steht. Und ich denke, diese bildhafte Beschreibung in den Opfern hilft uns, das zu verstehen, was an geistlicher Wahrheit dahinter steht. Immer wieder müssen wir natürlich dazu auch ins Neue Testament gucken. Hebräer 10 sagt uns ganz viel Interessantes über die Opfer und ist einer der Schlüssel, um die Opfer zu verstehen. Und dort heißt es unter anderem, denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, also wieder der gleiche Gedanke, das war ursprünglich etwas Bildhaftes, ein Schatten, aber das Eigentliche, also die Person, die den Schatten wirft, ist es nicht. Sondern so kann es nimmer mit denselben Schlachtopfern, welche sie alljährlich ununterbrochen darbringen, die Hinzunahenden vollkommen machen. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Und das hätten eigentlich auch die Leute damals schon verstehen können, haben sie teilweise sogar. David selbst sagt es, Schuldopfer und Schlachtopfer hast du nicht gewollt, sonst gäbe ich sie, sagt er. Sondern das, was dahinter steckt, das ist es, was die Person gerecht macht. Durch welchen Willen wir geheiligt sind, durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi, und damit ist schon vorausgenommen, Jesus ist die Erfüllung aller Opfer aus dem Alten Testament. Und ein Unterschied, der auch schon hier festgestellt wird, damals wurden Opfer regelmäßig gebracht, aber Jesu Opfer ist ein für alle Mal. Es muss nicht wiederholt werden. Ja, lasst uns noch ein paar grundsätzliche Sachen sagen, welche Opfer es denn eigentlich gibt. Im dritten Buch Mose, in den ersten 7 Kapiteln, werden vorwiegend 5 Opfer behandelt. Da gibt es einmal das Brandopfer, das wurde ganz verbrannt und spricht deshalb von völliger Hingabe eines Menschen an Gott. Dann gibt es das Speisopfer, das war die Beigabe zum Brandopfer, dort musste Mehl und Öl und Weihrauch gebracht werden. Also ein unblutiges Opfer. Deshalb wird es teilweise auch einfach im Zusammenhang mit anderen, also nicht als eigenständiges Opfer betrachtet. Dann haben wir noch das Friedensopfer. Das ist das einzige, bei dem der Opfernde selbst von dem Opfer essen darf. Alle anderen, davon sieht er nichts mehr. Das spricht deshalb auch von Gemeinschaft. Dann haben wir noch das Sündopfer, das reinigt von Sünden und von Unreinheit. Und dann haben wir noch das Schuldopfer. Das behandelt die Schuld zwischen Mensch und Mensch und zwischen Mensch und Gott. Und was ist jetzt der Sinn davon? Diese Opfer beschreiben einen Weg in Gottes Nähe. Du fängst eigentlich von hinten an mit der Schuld. Erstmal muss deine Schuld vergeben werden. Dann muss deine Sünde gereinigt werden. Dann hast du Frieden mit Gott und Gemeinschaft mit Gott und gibst dein Leben Gott ganz hin. Und da der Weg zu Gott eigentlich von hinten anfängt, habe ich gedacht, lasst uns doch mal von hinten anfangen. Deshalb möchte ich auch heute mit dem Schuldopfer starten und nicht mit dem Brandopfer. Wir arbeiten uns also von hinten nach vorne. Und das ist relativ einfach. Das Schuldopfer finden wir in Kapitel 5 vom dritten Mosebuch. Dann das Sündopfer in Kapitel 4, 3, 2, 1. Und dann sind wir durch. Und ich möchte gern immer jedes Mal 2 Stränge behandeln. Der eine Strang ist der, dass wir erstmal klären, was hat das Opfer damals für die Leute bedeutet und übertragen, was bedeutet das auch für uns heute. Und der andere Strang ist der, wo sehen wir da Jesus in dem Opfer drin? Wo hat er das Ganze erfüllt und was ist das, was heißt das dann für uns heute? Ja. Wo kommt ein erstes Opfer vor? In meinen Augen gleich zu Beginn. Adam und Eva haben gesündigt. Gott sucht sie. Sie tun so, als ob alles normal wäre. Und Er treibt sie aber raus aus dem Garten und um ihre Nacktheit zu bedecken, macht er Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfellen und zog sie ihnen an. Warum diese Tierfelle? Es hätte ja auch einfach sein können, er sagt, er macht Kleidung für sie. Aber es heißt Tierfell. Was möchte uns das sagen? Na, wo ein Tierfell als Kleidung benutzt wird, ist das Tier davor gestorben. Und kurz davor ist die Sünde passiert. Und aus dem Zusammenhang verstehen viele, und würde ich mich auch anschließen, dass also das erste Opfer gebracht wurde, wo Gott ein Tierfell nimmt und damit das Tier sterben muss wegen der Sünde anderer Menschen, um die Nacktheit wieder zu bedecken. Und hier sehen wir schon das eine Prinzip von Anfang an. Ohne Blut Vergießung keine Vergebung. Okay. Bereit? Dann lasst uns starten mit dem Schuldopfer. Moment, wo habe ich es? Da, nein. Schuldopfer. Gut, ich möchte gerne mit uns den Text zusammenlesen und ihr dürft gerne eure eigene Bibel rausholen oder aber mit mir zusammen mitlesen. Wir gehen ins dritte Buch Mose in Kapitel 5 und zwar ab Vers 14 bis zum Ende des Kapitels. 3. Mose 5 ab Vers 14. Und der Herr redete zu Mose: Wenn jemand Untreue begeht und aus Versehen an den heiligen Dingen des Herrn sündigt, dann soll er dem Herrn sein Schuldopfer bringen. Einen Widder ohne Fehler vom Kleinvieh, nach deiner Schätzung an Schekeln Silber, nach dem Schekel des Heiligtums zum Schuldopfer. Und worin er an dem Heiligen gesündigt hat, soll er erstatten und ein Fünftel davon noch hinzufügen und es dem Priester geben. Und der Priester soll Sühnung für ihn erwirken mit dem Widder des Schuldopfers und es wird ihm vergeben werden. Und wenn jemand sündigt und irgendetwas von dem tut, was der Herr zu tun verboten hat, hat er es auch nicht erkannt, dann ist er doch schuldig und soll seine Schuld tragen. Er soll nach deiner Schätzung einen Widder ohne Fehl vom Kleinvieh zum Priester bringen für das Schuldopfer. Und der Priester soll für ihn Sühnung erwirken wegen seines Versehens, das er begangen hat, ohne es zu erkennen. Und es wird ihm vergeben werden. Ein Schuldopfer ist es. Er ist auf jeden Fall am Herrn schuldig geworden. Und der Herr redete zu Mose: Wenn jemand sündigt und Untreue gegen den Herrn begeht, dass er seinem Nächsten ein anvertrautes Gut ableugnet oder ein Darlehen oder etwas Geraubtes oder er hat von seinem Nächsten etwas erpresst oder er hat Verlorenes gefunden und leugnet es ab und er schwört falsch oder irgendetwas von allem, was ein Mensch tun mag, sich darin zu versündigen, dann soll es geschehen, wenn er gesündigt hat und schuldig geworden ist, dass er zurückerstattet das Geraubte, das er geraubt oder das Erpresste, das er erpresst hat oder das Anvertraute, das ihm anvertraut worden ist, oder das Verlorene, das er gefunden hat, oder etwas von all dem, worüber er falsch geschworen hat, und er soll es erstatten nach seiner vollen Summe und ein Fünftel davon noch hinzufügen. Wem es gehört, dem soll er es geben am Tag seines Schuldopfers. Und dem Herrn soll er sein Schuldopfer bringen, einen Widder ohne Fehl vom Kleinvieh, nach deiner Schätzung als Schuldopfer zum Priester. Und der Priester soll Sühnung für ihn erwirken vor dem Herrn, und es wird ihm vergeben werden, wegen irgendetwas von allem, was er getan hat, darin schuldig zu werden. Nun, ich habe mir eine Analogie überlegt, um da ein bisschen Sinn reinzubringen. Es ist nur eine Analogie, deshalb stellt euch mal vor, ich hätte die Gitarre vom Uli geklaut. Stellt euch nur vor, ich habe es nicht wirklich vor, obwohl ich sagen muss, das Griffbrett vom Uli ist ein bisschen größer als meins und dann haben meine Finger besser Platz und ich finde, seine Gitarre klingt auch ein Tick besser. Deshalb habe ich schon immer so ein bisschen so ein halbes Auge auf die Gitarre geworfen. Wer kein Gitarrenspieler ist, wird das nicht verstehen, aber sie ist wirklich angenehm. Ja? Und jetzt stellt euch vor, ich habe die gestohlen und irgendwann mal merke ich aber, das war ja schon ganz schön dumm von mir. Und ich bin ja Christ und so, ich muss das ja auch zugeben. Mache ich dann auch. Dann kaufe ich noch so ein Pack Saiten dazu ein. gehe ganz reumütig an die Tür zum Uli und sag so, ja, ich war's. Tut mir leid. Der Uli erstmal sprachlos, weiß nicht, was er machen soll, was er sagen soll. Und sagt, ja, dann ja, komm mal rein. Und ich erkläre ihm, wie dumm ich war, wie blöd ich mich fühle. Und jetzt habe ich ja ihm die Gitarre zurückgebracht, sogar noch ein paar Seiten draufgelegt. Jetzt ist ja eigentlich alles gut. Doch da fällt dem Uli ein, oh Mist, jetzt habe ich schon eine Anzeige bei der Polizei geschaltet. Was passiert? Na, nach deutschem Recht ist die Anzeige raus. Es muss also irgendwie eine Strafe passieren. Und die muss ich dann bezahlen. Im besten Fall ist es einfach nur eine Geldstrafe. Aber Strafe kommt drauf. Das kann er jetzt nicht mehr zurücknehmen. Das war jetzt vor dem deutschen Gesetz bei der Polizei und damit muss ich meine Strafe zahlen. Ich habe also die Gitarre zurückgebracht, muss darüber hinaus noch eine Strafe bezahlen. Na, arg anders ist es beim Schuldopfer auch nicht. Wir haben prinzipiell drei Arten von Schuldopfern. Wo sind wir? Ja, jetzt sind wir da. Das erste ist, du hast versehentlich Schuld auf dich geladen gegenüber dem Eigentum des Herrn. Was genau damit gemeint ist, es könnte sowas sein, wie von den verbotenen Opfern was genommen zu haben oder wie auch immer. Jedenfalls leidet der Herr oder einer der Priester Schaden daran. Was ist die Strafe dafür? Du musst es erstatten, sollst 20% noch drauflegen und ein Schuldopfer bringen. In dem Fall einen Widder, Widder ein männliches Schaf. Gut. Anmerkungen dazu, Klaus?
Ohne Fehl.
Ohne Fehl. Dankeschön. Ohne Fehl. Was heißt jetzt dieser Widder? In meinen Augen ist es das Bild von Stellvertretung. Der Widder stirbt jetzt anstelle des Opfernden. Weil wir haben ja gerade eben gelernt, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Eigentlich müsste ich, wenn ich gesündigt habe, sterben. Also einen Widder zu bringen, ist eigentlich ein recht billiges Davonkommen für Schuld, die ich auf mich geladen habe. So ist also der Widder an meiner Stelle gestorben. Natürlich muss ich trotzdem das zurückerstatten. Und deshalb sind auch die Opfer in dem Sinne, wie sie hier gebraucht werden, nicht irgendwie etwas, was ich jetzt opfere im Sinne von, ich opfere irgendwas auf, sondern es ist ein stellvertretender Tod für Sünde. Knallhart, kurz und konkret. Dann haben wir eine zweite Art von Schuldopfer. Das ist nämlich, wenn du Schuld durch unerkannte Übertretung eines Gebots auf dich geladen hast. Das heißt, du erinnerst dich nicht mehr, was du gemacht hast, oder du hast es gar nicht gewusst, dass es falsch war, und dann hast du dieses nagende Gewissen. Vielleicht kennt ihr das. Irgendwas ist doch falsch. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Und dieses ständig nagende Gewissen, das dir sagt, irgendwas passt nicht. Irgendwas hast du falsch gemacht. Das ist ein bisschen für die sensiblen Gemüter unter uns, diese Art von Schuldopfer. Und jetzt sagt uns die Bibel, auch unbewusste Sünde ist Sünde vor Gott. Das ist gegen dieses Argument, was heutzutage oft gebracht wird. Ja, ich wusste ja nicht, dass man das nicht darf. Oder noch besser, ich hatte ja keine schlechte Motivation. Es ist halt passiert. Ich wollte ihm ja nichts Böses tun. Ist halt passiert. Und ich habe eine ganze Menge an Schülern bei uns an der Schule. Die machen irgendwelchen Mist, Stifte klauen, Bälle klauen. Danach bringen sie den Ball zurück, nachdem man es aufgedeckt hat. Wenn man sie dazu drängt, dann sagen sie sogar noch Entschuldigung. Und dann sind sie genervt, weil sie das haben machen müssen und finden es eigentlich ungerecht, dass das jetzt so passiert ist. Die richtige Haltung wäre, du nimmst die Verantwortung dafür, selbst wenn es noch nicht mal so richtig im Bewusstsein geschehen ist, dass du was Falsches gemacht hast. Selbst wenn du geglaubt hast, der Stift war deiner, aber es war nicht deiner, übernimmst du die Verantwortung dafür und gibst zu, wenn du etwas falsch gemacht hast. Bringst es zurück. Und übrigens, hier ist auch die Strafe geringer. Du musst nur ein Schuldopfer bringen. im Gegensatz zu den beiden anderen. Und hier ist die dritte Art, nämlich angenommen, du hast Schuld durch bewusste Schädigung des Nächsten, also nicht mehr gegenüber Eigentum des Herrn, sondern gegenüber deinem Nächsten, plus falsches Schwören auf dich geladen, also mein Eid. Du hast also was weggenommen und dann gesagt, ich war es nicht, obwohl du weißt, dass du es warst. Nun ist das Schuldopfer etwas nicht, wo du aufgedeckt wurdest, wo andere aufgedeckt haben, dass du doch schuldig bist, sondern das bringst du, wenn du selbst dich schuldig fühlst, so wie ich ganz reumütig von mir aus zum Uli gegangen bin. Nicht, weil er es entdeckt hat, sondern weil ich hingegangen bin. Dann ist die gleiche Regelung wie beim ersten. Du musst es erstatten, Gitarre zurück, 20% Seitenpackung, Schuldopfer, Strafgeld an die Polizei bezahlen. Und so hat Schuld immer zwei Dimensionen. Einerseits die soziale Dimension zwischen ihm und mir, andererseits auch die geistliche Dimension zwischen Gott und mir. Es ist einmal die vertikale und einmal die horizontale Dimension. Ganz eindrücklich fand ich das, als der Simon im Dezember bei uns war, hier auf den roten Sesseln, und erzählt hat, wie er in Drogen war und aber nie eingesehen hat, dass das falsch ist, weil er hat ja damit niemanden geschädigt. Er hat ja einfach nur für sich Drogen genommen, sein Leben ist sein Leben und kein anderer hat davon irgendeinen Schaden genommen. Bis er dann verstanden hat, dass es ja auch eine Schuld Gott gegenüber gibt. Und erst dann hat er damit aufgehört. Als frommer Christ aus gläubigem Elternhaus ist das für mich schon immer klar gewesen, ehrlich gesagt, und wahrscheinlich für viele von euch auch. Klar habe ich eine Schuld vor Gott. Für mich war eher das schwierig zu verstehen, dass ich ja auch meine zwischenmenschlichen Beziehungen dann regeln muss. Und dazu gibt's ein gutes Beispiel. Das ist nämlich der Zachäus. Ihr erinnert euch an die Geschichte, Zachäus Zöllner hat die Leute übers Ohr gehauen und dann kommt Jesus zu ihm und vor lauter Freude sagt er, siehe her, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, das ist der dritte Fall, so erstatte ich es vierfältig. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Also vierfältig, das bedeutet, er gibt es einmal zurück und dann noch dreimal, dreifach zusätzlich. Das sind 300% zurückerstatten. Also deutlich mehr als 20%. Der hat's wirklich verstanden, was hinter dem Schuldopfer steht. Nämlich echte Reue zu zeigen. Das ist in meinen Augen die Bedeutung dieser 20%. Du zeigst damit, dass es dir wirklich leid tut. Dass du nicht nur deine Pflicht tust, sondern dass du darüber hinaus sogar zurückgibst. Und dann sagt Jesus, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Warum? Weil er Reue gezeigt hat. Statt einfach so zu tun, als ob nichts wäre und die Konsequenzen dazu tragen, weil jemand anderen was von der Schuld was aufgedeckt hat. Nein, er hat Reue getragen. Wie gut tut es einen Menschen zu sehen, der Fehler gemacht hat und danach Reue darüber zeigt. Fast ist man glücklicher darüber, als über einen Menschen, der nie was falsch gemacht hat. Wer mit anderen Menschen arbeitet, kann das vielleicht nachvollziehen. Was ist nun wichtiger? Die Dimension zwischen Gott und mir oder die Dimension zwischen Uli und mir? Jesus sagt einmal in der Bergpredigt, Matthäus 5, wenn du nun deine Gabe darbringst zum Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Hört sich für mich fast so an, als ob die soziale Dimension noch fast wichtiger wäre. Nicht wichtiger, weil es heißt, er soll danach kommen und seine Gabe darbringen, aber sie kommt irgendwie doch zuerst. Ich denke, das ist etwas, was man nicht vernachlässigen darf. Auch unter Christen in einer Gemeinde ist die soziale Dimension total entscheidend für die geistliche Entwicklung. Dass wir Frieden miteinander haben, Dinge geklärt haben, die offen sind, voreinander Schuld zugeben können. Natürlich ist auch die Dimension mit Gott wichtig. Aber ich denke, haben eigentlich alle von uns recht weit verstanden, würde ich mal behaupten. Lasst uns einen Blick in Jesaja 53 werfen. der sagt, aber er ist um unserer Missetaten willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Hier begegnet uns der Gedanke der Stellvertretung und dass die Sünde wie beim Opfer mit der Handauflegung auf ihn gelegt wird. Also, er ist um unserer Missetaten verwundet worden und um unsere Sünde zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Er ist der Stellvertretende. Und dann heißt es weiter, wie ein Lamm, das kann sowohl das Kind von Schaf als auch von Ziege bedeuten, also hier wissen wir noch nicht, ist es jetzt das Schulteropfer oder was ist es, das zur Schlachtbank geführt wird, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat. Und jetzt wird es eindeutig gesagt, Jesus ist das Schuldopfer. Wir verstehen, dass Jesaja 53 von Jesus redet, das verstehen wir daher, weil auch der Petrus diese Sprache übernimmt und sagt in 1. Petrus 2, welcher selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat. Das ist hier der Vers 5. Auf dass wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. Und er spricht von Jesus. Jesus ist das perfekte Schuldopfer. Und das bedeutet auch, er hat den Lohn der Sünde, nämlich den Tod, für uns getragen. Und das wiederum heißt, es gibt keine Schuld mehr zwischen mir und Gott. Gibt's nicht. Auch wenn du sie manchmal fühlen magst, so wie bei Art 2 des Schuldopfers, dir ist vielleicht irgendwas nicht bewusst, oder du denkst, irgendwas passt doch nicht, irgendwas ist noch zwischen ihm und mir. Diese Kleinigkeiten im Alltag. Vielleicht kennst du das Gefühl, ich kenne es leider allzu gut vom Alltag. Dann darfst du zu Gott kommen und sagen, Jesus ist mein Schuldopfer, nimm mir alle Schuld weg und damit ist alles gut. Du brauchst auch kein neues Opfer zu bringen, denn das Opfer wurde ein für alle Mal gebracht. Es ist alles gut, egal was dir dein Gefühl oder Gewissen sagt. Dann ist alles gut. Natürlich müssen wir Buße tun über Sachen, die wir falsch machen. Aber prinzipiell ist die Schuld bezahlt und alles ist gut. Im Alten Testament war es so, die Person, die mit erhobener Hand handelt, also was extra macht, von den Einheimischen und von den Fremden, die lästert den Herrn und diese Person soll ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes. Denn das Wort des Herrn hat sie verachtet und sein Gebot aufgehoben. Diese Person soll unbedingt ausgerottet werden, ihre Schuld ist auf ihr. Wer also was extra macht, der ist schuldig. Für den gibt es auch kein Schuldopfer, für den gibt es nur noch den Tod. Aber das Neue Testament sagt, und da geht es über das Schuldopfer hinaus, das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Nicht nur die nicht ganz so schlimmen, denn im Alten Testament gab es kein Opfer für Mord, Ehebruch und noch ein paar andere, die mir entfallen sind. Aber im Neuen Testament gibt es für alles ein Schuldopfer, nämlich Jesus. Deswegen lasst uns miteinander Frieden haben. Lasst uns Frieden mit Gott haben, im Frieden leben, dass es keine Schuld mehr gibt. Und wenn du noch was auf dem Herzen hast, dann sag's im Gebet. Wenn du möchtest, nimm dir jemand anderen dazu und mach dich frei von jeder Last. Soweit war es erstmal zum Schuldopfer. In 2 Wochen wollen wir über das Sündopfer reden. Deswegen, wie gesagt, lest bitte einmal Kapitel 4 ab Vers 1. Am besten bis Kapitel 5, wo wir gerade eben aufgehört haben, also bis Vers 13. Kapitel 4 und Anfang Kapitel 5. Hausaufgabe, bis in 2 Wochen. Lass mich noch zusammen beten mit uns. Danke, Vater, dass du ein Schuldopfer gestellt hast, dass wir frei und froh vor dir sein dürfen, dass wir ein freies Gewissen haben dürfen. Und wo noch irgendetwas ist, möchte ich dich bitten, heile, schenk deine heilende Kraft hinein in das Leben und in die Herzen von jedem Einzelnen hier. Und wo noch etwas Zwischenmenschliches ist, möchte ich dich auch bitten, dass du Gewissen anrührst, um die Sachen zu klären, mit völliger Reue. Lass uns Menschen sein, die ihre Schuld und zugeben, die Verantwortung übernehmen, statt vor der Verantwortung wegzulaufen, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Und wir wissen alle, Fehler passieren. Und du bist gut, dass du uns trotzdem liebst und uns deinen Sohn als Schuldopfer gegeben hast, gerade für diese Fehler. Und so danken wir dir und wollen in diesem Bewusstsein mit dir leben. Amen.